Montagmorgen, Zeit für den Espresso-Plausch. Letzte Woche, da waren wir nicht beisammen, aber jetzt sind wir wieder beisammen. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen, Herr Rose. Ich freue mich, dass Sie wieder an Bord sind.
Ja, ich hatte einen Trauerfall in der Familie, musste mal für mich was tun und für andere. Tut mir leid, dass ich Sie versetzt habe und die Hörerinnen und Hörer.
Das geht vor, gar keine Frage.
Ja, derzeit oder derweil ist das Leben weitergegangen, auch das politische Leben, und ich habe das Gefühl, dass das Jahr 2016 sowas von turbulent anfängt. Das wird und bleibt natürlich auch ein turbulentes Jahr, oder?
Ich war ja kurz vor Jahresende im internationalen Frühschoppen, also in Köln, und da war die Frage 2015 absolute Katastrophenjahr, und alle, die vor mir dran waren, erzählten das auch ganz ausführlich und fast mit Tränen in den Augen. Da war ich dann dran und hat dann geantwortet, Sie kennen das Jahr 2016 nicht, und aus der Perspektive in 10 Jahren, aus dem Jahr 2025, da erscheint uns 2015 als ganz normales Jahr. Das heißt, die Welt ist in Unruhe, da wird sich nicht so schnell was ändern. Wir müssen sehen, wie kommen wir mit der neuen Situation zu Rande. Und ich würde mal sagen, einiges ist 2015 ja gelegt worden. Syrien könnte sein, heute zappeln sie ja wieder und die Russen, die Amerikaner pokern. Aber dass sich das ein bisschen bewegt, da hat man schon Hoffnung. Also es kann ja sein, dass auch wir noch gar nicht das sehen, aber das Neue und Bessere auch schon wieder entsteht.
Ich habe das Gefühl, dass man allerorten nach Standpunkten und nach Meinungen ringt und irgendwie sich positionieren will, aber trotzdem eine starke Verunsicherung da ist. Selbst bei den Leitmedien habe ich eine Debatte, die auf der einen Seite irgendwie angenehm ist, weil mal wieder differenzierter diskutiert wird, aber so richtig suchen noch viele Menschen nach einer Haltung und wo sie eigentlich stehen. Kann das sein?
Naja, ich bin da etwas kritischer. Ich komme ja aus der Branche und wünsche ihr ja alles Gute und setze mich ja auch dafür ein, auch im Deutschen Presserat, wo es ja auch darum geht, ja, sagen wir, Fehler, die gemacht worden sind, zu analysieren und die vielleicht zu reparieren. Also wir sind ja so eine Art Kanalarbeit der Branche. Ich war jetzt letzte Woche bei Phoenix in der Runde, und da ging es auch genau um das Thema, ob da Tabus bestehen, ob Maulkorb-Erlasse gibt und ob da die Herausforderungen der Medienbereich nicht gewachsen sind. Ich sehe ein Problem eher in der Hysterie, in den Alarmismus, das heißt ein Teil der Aufregung der Menschen da draußen, denen es ja wirtschaftlich nach wie vor ganz gut geht. Die Arbeitslosigkeit sinkt ja, Thüringen ist diesbezüglich, ja, sag ich mal, in einer für neue Bundesländer sogar komfortablen Situation. Also weite Teile Nordrhein-Westfalens haben eine höhere Arbeitslosigkeit als wir hier. Und das geht weiter so. Ich glaube, wir sind auf dem Weg, unter dem Durchschnitt der Arbeitslosigkeit in Deutschland zu liegen. Das sind ja alles Nachrichten, die wir uns vor 20 Jahren gar nicht vorstellen konnten. Wir glaubten, dass das wird nicht erreicht. Es gibt Gründe dafür. Aber ich will nur sagen, dass neben dieser ganze Alarmismus und natürlich die schwere Belastung durch 1 Million Flüchtlinge dazu führt, dass eine erhitzte, unsachliche, zum Teil sehr ideologische Diskussion geführt wird, wie sie vielleicht in den 80er Jahren schon geführt worden ist. Und dieser Rückfall in dieser, sag ich mal, Unsachlichkeit, der stört mich unwahrscheinlich. Und da muss ich sagen, sind Leitmedien, Nicht-Leitmedien daran auch mit Schuld. Also da gibt es gar keine Frage. Also die Erfolge der Nationalisten, der AfD und anderer haben auch was damit zu tun, dass diese Angst und Schrecken Propaganda wirkt.
Das heißt, Panikmache, Angstmache auf der einen Seite, auf der anderen Seite müssen wir natürlich eine politische Kultur pflegen, eine Debattenkultur, die den Namen auch verdient, weil es ist ja so, dass Menschen sich mit der neuen Situation erstmal zurechtfinden müssen.
Über weite Strecken geht es in Deutschland sehr sachlich zu. Es muss auch niemand fürchten, dass wenn er irgendwo ein bisschen scharf was formuliert, auch in den Knast geht, wie es vielleicht in Russland der Fall ist oder in anderen autoritär geführten Ländern, die ja zum Beispiel eben halt von der AfD und anderen so mit so viel Sympathie bedacht werden. Also ich glaube, da müssen wir aber auch professionell arbeiten. Das heißt, dieser ganze Medienbereich, Zeitungen, die einen sehr schweren Stand haben, verwundern mich. Wenn ich jetzt hier so Erfurt nehme, wir hatten uns ja Ende des letzten Jahres sehr beide darüber erregt und gewundert, dass eine große Veranstaltung am 9. November auf dem Domplatz so merkwürdig klein und unbedeutend in den Zeitungen hier in Thüringen war, nicht auf Seite 1, nicht auf Seite 2, nicht auf Seite 3. Selbst die Tagesschau hat darüber berichtet. Nur in Thüringen ist es klein geblieben. Insofern habe ich mit viel Interesse letzte Woche mir angeschaut, in Jena wollte er die AfD aufschlagen, das ist die zweitgrößte Stadt in Thüringen, eine wichtige Stadt, auch eine junge Stadt in jeder Hinsicht. Also wer da die Oberhoheit in den Straßen hat, ist natürlich auf der Siegerseite. So, und die sind voll abgeblitzt. Also Herr Höcke ist in Jena abgeblitzt. Und auch das fand sich nicht auf Seite 2 und nicht auf Seite 3, sondern irgendwo, ich glaube mal ein kleines Bild und dann ein kleiner Keller, der sich mit abwegigen Dingen beschäftigte auf einer Innenseite, dass da in Jena was war und so weiter. Also es ist eigentlich für mich beschämend, was da abgeliefert wird an dieser Stelle. Gleichzeitig wartet man offen darauf, wenn der Herr Höcke irgendwas loslässt, dann war das wie in der Woche zuvor dann eben halt eine große Aufmachung auf der Thüringen-Seite. Also das beschäftigt mich schon sehr, was da für Maßstäbe inzwischen existieren. Wenn Sie dann auch die Geschichte nehmen, es gab ja einen Prozess zwischen einem AfD-Landtagsabgeordneten und einer linken Abgeordneten, der hatte sie offensichtlich beleidigt. Und es ist ja auch zugelassen worden zu einem Verfahren, das heißt, die Immunität spielte in dem Fall ja keine Rolle, also die Beleidigung war groß genug. Der Mann ist tatsächlich auch in die Schranken gewiesen und wenn er es nochmal wiederholt, muss er 250.000 Euro zahlen. Vorher ganz groß aufgeblasen, was das da alles sei, hinterher eine kleine Meldung nur noch dazu. Also mich wundert sehr, dass die AfD sich in Thüringen beschwert, dass sie mit einer aus ihrer Sicht Lügenpresse zu tun hat, also so gut wie sie hier fährt, so komfortabel, naja, hat es nicht jede Partei gehabt, die mit populistischen Äußerungen hier irgendwo versucht hat, in der Vergangenheit zu reüssieren.
Bleiben wir mal bei medialen Debatten. Ist es legitim, große TV-Runden zum Landtagswahlkampf abzusagen, nur weil die AfD mit in der Runde sitzt? Darf man das tun? Ist das sozusagen gute politische Kultur?
Ja, gar kein Problem. Man muss es nur rechtzeitig die Maßstäbe klären und festsagen. Wir haben hier in Thüringen immer uns daran gehalten, dass man die Parteien, die im Landtag sitzen, auch lädt. Das heißt, für die nächste Wahl wird die AfD mit Sicherheit dabei sein. Das ist eine ganz einfache, klare Regelung. Wenn man diese klare Regelung nicht getroffen hat, wenn man mal so verfährt und nach Umfragen vorgeht, dann wird es sehr kompliziert, weil natürlich sofort die Kleineren sich benachteiligt fühlen, Aufsteiger meinen, dass sie besonders wichtig seien. Denken Sie doch mal an die Piratenpartei. Die haben Sie doch so geliebt, Herr Rose, und sagten, die Welt ist verändert. Wir haben eine ganz neue, große Volkspartei und so weiter. Ich kenne ja ein paar nette junge Damen, selbstverfallen sind die jungen Damen übrig geblieben, die vielen Herren sind irgendwo verlustig gegangen. Die Partei ist wieder weg und jetzt nach diesem Maßstab immer wieder eine Runde zusammenzustellen, die dürfen mal nicht, das geht nicht. Also das heißt, man muss sich klare Kriterien suchen und ich glaube, die Tatsache, dass jemand im Landtag sitzt, ist ein Kriterium. Da ist man sogar gezwungen, wie in Sachsen, dann unangenehme Gäste zu empfangen, die NPD oder wird dann hier mit der AfD zu tun haben. Aber dann ist das klar, was nicht geht, mittendrin hin und her was zu machen. Ich finde, die Debatte ist auch wieder hysterisch. Das wird wieder Erpressung vorgeworfen, Unsinn. Natürlich kann eine Ministerpräsidentin oder ein anderer Politiker, CDU, die Oppositionsführerin sagen, ich möchte mit denen und denen, die noch nicht im Landtag sind, nicht in einer Runde sitzen. Das ist keine Erpressung, da muss der Sender dann sehen, was er daraus macht. Das heißt also, aus der ganzen Geschichte ist wiederum eine sehr unappetitliche, unsinnige Sache gemacht worden. Und am Ende sind wir alle beschädigt und helfen tut das nur der AfD.
Sie kennen ja nun Russland ein bisschen. Da ist jetzt wieder zu beobachten, dass nicht nur Politiker in der Linkspartei, aber auch die sogenannte Friedensbewegung mit russischen Staatsmedien gemeinsame Sache macht und da ja irgendwie die Propaganda gegen Flüchtlinge nach Deutschland trägt. Das scheint mir ja sehr abstrus zu sein.
Ja, wir haben ja immer wieder, sag ich mal, merkwürdige Dinge. Also in der Zeit der heftigen Kämpfe in der Ukraine sind ja auch deutsche Abgeordnete dahin gefahren und meinten da in besonderer Weise aktiv zu werden. Das ist, sag ich mal, immer wieder in so einem großen Land oder in Europa denkbar. Ist nicht gut, ist auch nicht appetitlich, sagen wir mal, die ganze Geschichte. Deutschland ist, sag ich mal, natürlich gut beraten, Russland nicht ganz, sag ich mal, auszugrenzen. Die stehen in einer sehr schweren Situation, wirtschaftlich unwahrscheinlich schwer. Dieser Dollar, dieser Ölpreis, der macht die ganze russische Finanzwelt kaputt. Das heißt, sie müssen irgendwann reagieren, zum Teil auch vernünftiger werden, zum Teil ihr Engagement in den Kriegen, die sie geführt haben, auch beenden und nach Lösungen suchen. Insofern insofern sage ich mal, ist das jetzt eine gute Zeit, auch Putin wieder einzubinden. Das ist nicht ganz einfach mit dem Mann, der wartet dann auf die nächste Gelegenheit. Aber im Augenblick sind die mit dem Rücken zur Wand aus wirtschaftlichen Gründen. Das heißt, das, was sie angespart hatten in den fetten Jahren des hohen Dollarpreises für Öl, das ist dahingeschmolzen. Die Kriege in Syrien, in Ukraine kosten sehr viel Geld. Die Menschen, die ganz einfachen Menschen, sind sehr schwer dran. Also für die ist das bisschen Wohlstand, was sie sich in den letzten 15 Jahren erarbeitet haben, fast dahin. Gleichzeitig stelle ich fest, dass die Reichen nach wie vor reich sind und es ihnen wunderbar geht. Ich bin über kurz im Anfang Januar in den Dolomiten Ski gefahren, ein bisschen. Auf den Hängen waren die Russen, also präsent wie eh und je, die Reichen. Ja, es gibt genug von ihnen, die immer noch reich sind und die den armen Leuten das abgeben. Und wir haben auch jede Menge Ukraine gehabt. Das heißt also, ein armes Land, ein gebeuteltes Land, die Reichen aus Kiew und aus den anderen Städten, die sind auf den Hängen und verprassen dort das Geld, was eigentlich der Bevölkerung zusteht. Das ist das Dilemma. Diese Welt, wie gesagt, ist unübersichtlich geworden und wir haben es zum Teil mit Freunden zu tun, sie in Saudi-Arabien oder andere, die schlimmer sind als Feinde manchmal.
Lassen Sie uns noch abschließend über soziale Gerechtigkeit sprechen. Im Moment ist das ja in den Medien überall, dass die oberen 10%, 52% des Vermögens der Welt besitzen. Ist ja eigentlich keine neue Nachricht, aber im Moment wird das diskutiert. Kann man da in wirtschaftlichen Zusammenhängen über Gerechtigkeit reden? Ist so ein Wirtschaftssystem, kann das überhaupt gerecht sein?
Nein. Gerecht kann es nicht sein, also wir werden nie einen Idealzustand erreichen, das ist eine Utopie, die sollte man vielleicht das eine oder andere davon anstreben, das ist ganz gut, wenn Menschen sich in die Richtung bewegen. Es wird immer diese Teile der Union, aber diese krasse Form und das in einer Zeit, wo man meint, die Menschen sind doch deutlich vernünftiger geworden, in Deutschland die Schere immer mehr auseinandergeht, also die heutigen Zahlen wieder, dass 10%, über 50% der Güter besitzen hier und weltweit sind 62 Namen, die überhaupt mehr als die Hälfte der Menschheit besitzen. Das ist pervers. Das ist eine Anhäufung von Kapital, von Geld, von Macht, die damit zusammenhängt. Schauen Sie den Wahlkampf in Amerika an, der wird nur von zwischen Milliardären ausgeführt im Großen und Ganzen. Das ist alles pervers im Prinzip. Und wir müssen uns nicht wundern, das sind die eigentlichen Themen, die wir haben. Ich glaube, an dieser Stelle ist es viel gefährlicher als jeder IS und jeder Terrorismus, dass an dieser Stelle die Welt weiterhin auseinanderdriftet. Und das, was wir mit Syrien erleben, ist ja nur der Anfang. Stellen Sie sich vor, also die nächste Generation wird natürlich mit dem Klimawandel noch mehr zu tun haben. In Bangladesch steigt das Wasser um 2 Meter, dann sind mal 10, 20, 30, 40, 50, 100 Millionen auf dem Weg durch Indien und wo auch immerhin nach Europa, weil hier natürlich das gelobte Land vermutet wird. Also insofern, wir sind so unvernünftig an dieser Stelle. Ich fasse es manchmal nicht, es lässt einen verzweifeln, aber auf der anderen Seite bin ich auch Optimist und sage, Druck gegen Druck und dann werden wir schon das eine oder andere hinkriegen. In Deutschland ist es die Aufgabe, die ganze Finanz- und Steuerpolitik sozialer zu gestalten. Also die Reichen sind in diesen schweren Zeiten zum Teil so viel reicher geworden, dass wir uns das auf Dauer nicht erlauben können.
Mit diesen Grundsatzfragen entlasse ich Sie in die Woche und hoffe, dass Sie angenehme Tage haben und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche um die gleiche Zeit wieder am Montag kurz nach 9. Herr Lochthofen, vielen Dank.
Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche Zuhörer wieder zuhören.
Tschüss. Dankeschön.